Willkommen, liebe Freunde, zu unserem Programm. Zu Beginn hören Sie diesmal unseren Rückblick auf die Ereignisse der letzten Woche. Redaktion hatte Lothar Martin am Mikrofon. Begrüßt Sie, Jitka Mladková. Wegen der aufgedeckten Auftragsmordaffäre Sabina Slonková, in die auch der Ex-Kanzleichef des Prager Außenministeriums Karel Srba verwickelt ist, hat sich der tschechische Premier Wladimir Špidla am vergangenen Sonntag in Prag mit Ex-Außenministerin Kavan getroffen. Dabei sind keine neuen Informationen um den geplanten Mord an der Reporterin der Tageszeitung Mladá Fronta Dnes, MFD, bekannt geworden. In einer Presseerklärung stellte der Regierungschef nur fest, er sei auch weiterhin an einer konsequenten Untersuchung der ganzen Affäre interessiert. Am Montag wurde bekannt, dass die MFD-Reporterin offensichtlich nicht die einzige Journalistin war, der im Zusammenhang mit den Aktivitäten von Karel Srba der Tod drohte. Der ehemalige Chef des Konferenzzentrums Štiršín, Václav Hrubý, gab nämlich bekannt, er habe die Polizei bereits vor 2 Jahren darüber informiert, dass er erpresst und dass ihm und einem weiteren Journalisten gedroht wurde. Am Dienstag ist in Prag der Sicherheitsrat des Staates zusammengetroffen. Es wurde festgestellt, dass man keine ernsthaften Probleme habe, die die Durchführung des NATO-Gipfels vom 20. bis zum 22. November diesen Jahres in der tschechischen Hauptstadt gefährden könnten. Zum Gipfeltreffen der Allianz kommen führende Vertreter der 19 NATO-Staaten und aus 27 Ländern, die am Projekt der Partnerschaft für den Frieden beteiligt sind, in die Moldau-Metropole. Die Zahl tschechischer Asylbewerber in Großbritannien ist in den Sommermonaten bedeutend gestiegen. In der ersten Julihälfte haben mehr als 180 Tschechen in Großbritannien Asylanträge gestellt, während es im Januar dieses Jahres nur 21 Asylbewerber aus Tschechien gab. Darüber informierte die Tageszeitung Hospodářské noviny in ihrer Mittwochausgabe. Der tschechische Ministerpräsident Wladimir Špidla hat angesichts der neuen Roma-Ausreisewelle eindringlich an die etwa 300.000 Mitglieder starke Minderheit appelliert, in Tschechien zu bleiben und nicht in anderen Ländern Asylanträge zu stellen. Der Sozialdemokrat bat in einer öffentlichen Stellungnahme am Donnerstag die Roma mit der neuen sozialliberalen Regierung in Prag an einer Lösung der Probleme zu arbeiten. Tschechien und die Slowakei wollen ihre Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union nicht um jeden Preis wie bisher vorgesehen bis zum Jahresende abschließen. An einer geplanten Mitgliedschaft in dem Bündnis im Jahr 2004 würden beide Länder aber festhalten, sagten die Chefunterhändler der seit 1993 getrennten Staaten in einem Gespräch für die Prager Tageszeitung Lidové Noviny, das am Donnerstag veröffentlicht wurde. Das Stadtbezirksgericht von Prag 4 hat entschieden, dass die Beschlussfassung des Rates des Fernsehsenders Česká televize ČT vom Oktober letzten Jahres, nach der Jiří Balvin zum ČT-Generaldirektor ernannt wurde, ungültig ist. Das gab Jaroslav Vaško, der Rechtsanwalt eines im Auswahlverfahren für diese Funktion nicht erfolgreichen Kandidaten, am Donnerstag der Nachrichtenagentur ČTK bekannt. Soweit die Wochenschau. In unserem Programm folgt nun ein neues Kapitel aus der tschechischen Geschichte. In diesem erinnern Lothar Martin und Katrin Bock an den vor 10 Jahren verstorbenen Prager Erzbischof Kardinal František Tomášek. In der anschließenden Touristensprechstunde lädt sie dann Markéta Maurová in das mittelböhmische Städtchen Kuržim ein. Viel Spaß beim Zuhören wünscht Ihnen Silja Schultheiß.
Als Kardinal František Tomášek am 4. August 1992 verstarb, erschienen nicht nur in tschechischen Zeitungen Nachrufe. Auch in den führenden europäischen Blättern gedachte man des Prager Erzbischofs, der in Europa als eine der Symbolfiguren kirchlichen Widerstands hinter dem Eisernen Vorhang bekannt war. Zunächst war seine Stimme zögerlich gewesen, doch mit dem Alter wuchs der Mut. Ende der 80er Jahre gehörte der greise Prager Erzbischof zu den wenigen lauten kritischen Stimmen, die die herrschenden Verhältnisse in der damaligen Tschechoslowakei anprangerten. Unermüdlich setzte er sich für die Einhaltung der Religionsfreiheit und Menschenrechte ein. Vielen Tschechen ist sein Auftreten während der samtenen Revolution heute noch im Gedächtnis, als sich Tomášek unmissverständlich auf die Seite der Demonstranten stellte. Der 10. Todestag des Prager Erzbischofs soll Grund für uns sein, an sein Leben und Wirken zu erinnern. František Tomášek kam am 30. Juni 1899 im mährischen Studánka zur Welt. Der Sohn eines Lehrers begann nach dem Ersten Weltkrieg mit seinem Theologiestudium. Als 23-Jähriger wurde er 1922 zum Priester geweiht und wirkte 10 Jahre lang als Religionslehrer in Mähren. Dann begann Tomaschek seine Karriere an der Theologischen Fakultät in Olomouc, Olmütz. Bis zu deren Schließung durch die deutschen Besatzer im November 1939 war er dort Assistent. Nach der Wiedereröffnung 1945 arbeitete er als Dozent. 1947 ernannte ihn der damalige Staatspräsident Edward Beneš zum Professor für Pädagogik und Katechismus. In jenen Jahren verfasste der spätere Prager Erzbischof rund 30 theoretische Schriften und gab eine Zeitschrift über Erziehungsfragen und Schulwesen heraus.
Vielleicht hätte František Tomášek sein Leben als Theologieprofessor verbracht, hätten die Kommunisten nicht im Februar 1948 die Macht in der Tschechoslowakei übernommen. Die theologischen Fakultäten im Lande wurden geschlossen und Tomášek teilte das Schicksal tausender Priester und Mönche in einem sozialistischen Staat. Im Juli 1951 wurde er verhaftet und verbrachte 3 Jahre in einem Arbeitslager für Geistliche in Želiv. In dem ehemaligen Kloster waren bis zu 400 Priester und Mönche inhaftiert, die in Steinbrüchen unter Feldern arbeiten mussten. Während des politischen Tauwetters nach Stalins Tod wurde Tomášek 1954 aus der Haft entlassen. Im Gegensatz zu vielen anderen Priestern durfte der Theologieprofessor in einem mährischen Dorf als Priester arbeiten.
Noch vor seiner Verhaftung war František Tomášek heimlich zum Bischof geweiht worden. Papst Pius XII. Hatte Ende der 40er Jahre die Bischöfe in den entstehenden Volksdemokratien aufgefordert, für den Fall ihrer Verhaftung Nachfolger zu weihen. Der Olomoucer Bischof hatte sich František Tomášek als Nachfolger und Vertreter ausgesucht. In einer geheimen Nacht-und-Nebel-Aktion, bei der der zukünftige Bischof über Zäune klettern musste, wurde Tomášek zum Bischof geweiht. Kurz darauf wurde nicht nur der Olomoucer Weihbischof verhaftet, sondern auch František Tomášek. Noch Mitte der 60er Jahre verwehrte ihm allerdings die kommunistische Regierung die Ausübung seiner bischöflichen Funktionen. Tomášek durfte in den 60er Jahren lediglich als Dorfpfarrer tätig sein.
Doch der scheinbar unwichtige Dorfpfarrer führte in jenen Jahren eine Art Doppelleben. Das Regime hatte ihn wegen seiner Friedfertigkeit und ruhigen Art wohl als verlässlich eingestuft. Eine andere Erklärung gibt es eigentlich nicht dafür, dass gerade Tomášek als einziger tschechischer Bischof zwischen 1962 und 1965 an den Sitzungen des Zweiten Vatikanischen Konzils teilnehmen durfte. Die Reisen des Dorfpfarrers nahmen mitunter bizarre Formen an. In seinem Pfarrhaus holten ihn staatliche Organe ab, die ihn zum Flughafen brachten. Dort wurden ihm seine bischöflichen Insignien überreicht. Spitzel begleiteten Tomášek nach Rom, wo er als offizieller Bote sich verbessernder Beziehungen zwischen Prag und dem Vatikan auftrat.
Als 1965 der damalige Prager Erzbischof Kardinal Josef Beran von einer Reise in den Vatikan nicht wiederkehren durfte, wurde Tomášek zum Verwalter der Prager Erzdiözese bestimmt. Über ein Jahrzehnt dauerte der Kampf mit den Kommunisten, bis der mährische Bischof zum Prager Erzbischof ernannt und geweiht werden durfte. Es scheint, dass Tomášek wegen seines weichen, scheinbar leicht manipulierbaren Gemüts, aber auch wegen seines hohen Alters, er war bereits weit über 70 Jahre alt, für die Kommunisten akzeptabel war. Im Vatikan galt Tomášek als zutiefst gläubiger und zuverlässiger Katholik. Als 79-Jähriger wurde Tomášek nach 13-jährigem Warten 1978 endlich geweiht und zum Primas der tschechischen katholischen Kirche ernannt. Bereits 1977 hatte ihn der Papst im Geheimen zum Kardinal erhoben. Eine Tatsache, die viel über die damals in der Tschechoslowakei herrschenden Verhältnisse aussagt. Als ältester Kardinal hatte Tomášek 1978 an den beiden Papstwahlen teilgenommen und sich auch dafür eingesetzt, dass das erste Mal seit Jahrhunderten mit Karol Wojtyla ein Nicht-Italiener zum Papst gewählt wurde. In Prag soll sich der mährische Priester zunächst sehr unwohl gefühlt haben. In diese ersten Prager Jahre fällt auch eine Tatsache, die ein dunkles Licht auf das Leben und Wirken des Prager Erzbischofs wirft. František Tomášek soll mit seiner Unterschrift die Zusammenarbeit mit der Stasi bestätigt haben. Über eine mögliche Mitarbeit des Geistlichen mit der kommunistischen Geheimpolizei liegen allerdings keine Akten vor. Leicht hatte es der Kardinal nicht, der bespitzelt und beschattet wurde und in dessen Amtsräumen Abhöranlagen installiert waren. Zudem bemühten sich die kommunistischen Machthaber, Tomášek für ihre Zwecke einzuspannen. Doch mit den Jahren gelang ihnen dieses immer weniger. Im Gegenteil. Anfang der 80er Jahre forderte Tomaschek alle Priester im Lande auf, nicht in regimefreundlichen Priesterorganisationen mitzuarbeiten. Kurz darauf warnte er vor der Lektüre der offiziellen katholischen Kirchenzeitung, da diese dem Regime näher stehe als im Vatikan. Schließlich scheute sich der Prager Erzbischof nicht mehr, öffentlich die Respektierung der Glaubensfreiheit und Menschenrechte in der Tschechoslowakei zu fordern. 1984 lud er zum Entsetzen der Machthaber Papst Johannes Paul II. In die Tschechoslowakei ein. Seinen ersten aufsehenerregenden Erfolg verbuchte František Tomášek 1985. Anlässlich des 1100. Todestages des Slawenapostels Metod fand im Mährischen Wellerath eine Wallfahrt statt, an der über 200.000 Menschen teilnahmen. Die Prager Regierung wollte diese Massenkundgebung als offizielle Friedensmanifestation ausgeben, doch der Kardinal machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Einer der Teilnehmer fasste dies wie folgt zusammen.
Für den Erzbischof war dieser Tag ein Tag des Triumphes, des menschlichen, des priesterlichen und des politischen Triumphes.
Die tschechoslowakische katholische Kirche und ihr Oberhaupt waren nun endgültig aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Über 600.000 Menschen unterzeichneten Anfang 1988 eine Petition, in der eine bessere Stellung der Kirche gefordert wurde. Kardinal Tomášek unterstützte die Petition nicht nur, sondern reichte sie auch an die Regierung weiter. Der greise Kardinal setzte sich nicht nur für Religionsfreiheit ein, sondern auch für die Respektierung der Menschenrechte. Er hatte nicht nur zur Untergrundkirche Kontakt, sondern auch zu Regimekritikern und Unterzeichnern der Charta 77. Im Januar 1989 kritisierte Tomášek in einem offenen Brief an die Regierung das Vorgehen von Polizisten. Diese hatten eine Demonstration, die anlässlich des 20. Todestages von Jan Palach in Prag stattgefunden hatte, brutal aufgelöst. Damals schrieb der Prager Erzbischof unter anderem:
Grobe Gewalt kann die berechtigte Sehnsucht der Bürger, in Freiheit zu leben, wie sie im 20. Jahrhundert selbstverständlich geworden ist, nicht ersticken. Die Ursachen dieser Äußerungen zivilen Ungehorsams sind in Fehlern der Regierung während der letzten Jahrzehnte zu suchen.
Bereits zuvor hatte Kardinal František Tomášek die Lage im Land in einem offenen Brief an die Regierung kritisiert und die Machthaber aufgefordert, die von ihr unterzeichnete Menschenrechtserklärung der KSZE einzuhalten.
Es ist an der Zeit, dass die Zeit der Nichtgleichberechtigung beendet wird. Wir erwarten, dass eine grundlegende Reform des tschechoslowakischen Rechts gerade die Verpflichtungen berücksichtigt, die in Helsinki und Wien angenommen und von unserer Regierung akzeptiert wurden.
Am 12. November 1989 erfüllte sich ein erster Traum von František Tomášek. Die selige Agnes von Böhmen wurde in Rom heilig gesprochen. 10.000 tschechoslowakische Katholiken durften gemeinsam mit dem Prager Erzbischof zur Heiligsprechung der böhmischen Fürstin in den Vatikan reisen. Einer Legende zufolge soll es in Böhmen zu großen Ereignissen kommen, sollte die selige Agnes heilig gesprochen werden. Die Legende erfüllte sich. Als Kardinal František Tomášek am 26. November 1989 im überfüllten Prager Veitsdom einen Dankgottesdienst für die Heiligsprechung hielt, war die Samtenrevolution bereits im vollen Gange. Tomášek sicherte den Demonstranten seine Unterstützung zu.
In dieser wichtigen Stunde des Kampfes für Wahrheit und Gerechtigkeit in unserem Land stehen ich und die katholische Kirche auf der Seite des Volkes.
1990 erfüllte sich ein weiterer Traum des Prager Erzbischofs. Papst Johannes Paul II. Besuchte die Tschechoslowakei. Staatspräsident Václav Havel hatte diese Tatsache damals als ein Wunder bezeichnet. Als erster tschechischer Primas überhaupt konnte Tomášek einen Papst in seinem Lande begrüßen.
Svatý Otče, nadešel slavný den vašeho příchodu do naší vlasti.
Im März 1991 trat der inzwischen 92-jährige Prager Erzbischof aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Am 4. August 1992 verstarb Kardinal František Tomášek. Wohl nur wenige Menschen haben wie er das Glück, die Erfüllung der gewagtesten Träume erleben zu dürfen. Und damit sind wir bereits am Ende unseres heutigen Geschichtskapitels. Auf Wiederhören sagen
Lothar Martin
und Katrin Bock.
Kurzim ist ein kleines Städtchen in Mittelböhmen. Es ist heute vor allem dank des dortigen Freilichtmuseums bekannt, das einen sehr aktiven Leiter hat und das ganze Jahr über ein reiches Programm bietet. Kurzim ist aber gleichzeitig eine altertümliche Stadt. Bereits im 9. Jahrhundert befand sich auf einer Erhebung südöstlich von dem heutigen Zentrum eine slawische Siedlung. Eben sie bekam einst den Namen Kurzim, der vom Verb kujitise abgeleitet wird und so viel wie rauchender Hügel bedeutet. Metaphorisch wurde damit eine bewaldete Anhöhe bezeichnet, aus der nach dem Regen Dämpfe emporstiegen. auf diesen rauchenden Berg und in die Stadt darunter begleiten Sie nun Marketa Maurova und Tobias Troll. Die Sendung wurde erstmals im Januar 2001 auf den Wellen von Radio Prag gesendet.
Touristensprechstunde.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei einer neuen Touristensprechstunde von Radio Prag. Wir werden heute wieder einmal nach Osim reisen. Diesmal interessiert uns aber nicht das dortige Museum der Volksarchitektur, wie bei unserer letzten Begegnung, sondern der eigentliche Ort Osim. Wie Sie gleich selbst erfahren können, hat er eine sehr alte und auch dramatische Geschichte. Gute Unterhaltung wünschen Ihnen
Tobias Troll
und Marketa Maurova.
Die schönste Reise nach Osim ist die mit dem Zug. Die lokale Eisenbahn verband 1881 die Stadt mit der Hauptstrecke Prag-Kolin. Die Züge werden zwar nicht mehr durch Dampf betrieben, sonst hat sich in der Zwischenzeit aber nur weniges geändert. Der kleine Motorzug mit einem Waggon schleppt sich langsam durch die Hügellandschaft, mal durch den Wald, mal an einem Bach entlang und braucht für die 17 Kilometer lange Strecke 40 Minuten. Man steigt auf einem Bahnhof aus, von dem man noch eine gute Viertelstunde zu Fuß laufen muss. Dabei kann der Wanderer jedoch das schöne Panorama der Stadt auf einer Anhöhe bewundern, das die romanisch-gotische Stephanskirche dominiert.
Bei der Ankunft in der Stadt fühlt man sich komisch. Irgendetwas stimmt daran nicht. Der heutige Besucher würde nämlich kaum sagen, dass Osim in der Geschichte eine wichtige Bedeutung hatte. Als Hauptzentrum des Stammes der Sličaner rivalisierte es ein sogar mit Prag. Etwas von dem alten Ruhm kann man aber doch auch heute noch spüren. Der Stadtring ist unangemessen groß, die Stadtkirche außerordentlich prächtig. Die einst lebendigen Straßen sind heute jedoch still, das Leben aus ihnen ist verschwunden.
Vielleicht spielt sich das eigentliche Stadtleben irgendwo anders als auf dem Hauptplatz ab. Auch in der Geschichte zog nämlich das Zentrum von Osim um. Man kann von drei Osims sprechen, die nacheinander auf drei Hügeln in der Umgebung lagen. Alt-Osim, wo es Belege über das Leben in der Urzeit und in den Anfängen der Geschichte gibt. Später, etwa im 11. Jahrhundert, wurde eine Burgstätte auf der gegenüberliegenden Anhöhe gegründet, die eine bedeutende Verwaltungsrolle in der Region spielte und wo die ersten christlichen Kirchen entstanden. Erst im 13. Jahrhundert wurde diese Verwaltungsfunktion auf das dritte Osim übertragen, auf die eigentliche Stadt.
Fangen wir zunächst mit einer Wanderung in der Umgebung der heutigen Stadt an. Ein leerer Pfad führt uns zu Orten, wo sich prähistorische Dörfer und Kultstätten befanden. Heute findet man dort Wiesen, Haine, Buschwerk, aber auch Bildtafeln, die uns Informationen über die alten Zeiten vermitteln, aber auch alte Sagen erzählen. Wer zum Beispiel den sogenannten Lechstein am Heiligen Abend dreimal auf einem Bein umspringe, dem werde der Felsen seinen Schatz ausgeben. Es gibt aber eine Bedingung. Man muss das alles in einem einzigen Atemzug schaffen. Versuchen Sie es selbst einmal, liebe Hörerinnen und Hörer. Mir ist es nicht gelungen.
Alt-Osim wurde bereits in der jüngeren Steinzeit zur Besiedlung auserwählt. Im 3. Jahrtausend vor Christus. Damals wurde hier eine offene Agrarsiedlung gegründet. Eine bedeutende Rolle spielte Osim zur Zeit der slawischen Kolonisierung. Im 9. Jahrhundert lag hier das Fürsten- und Verwaltungszentrum des Stammes der Sličaner. Die frühere Siedlung wurde auf den höchsten Felsen übertragen und in der Mitte des Burggeländes entstand eine Art Akropolis, die als Sitz des Herzogs und seines Gefolges genutzt wurde. Im Zentrum, umrahmt durch Wohn- und Wirtschaftsgebäude, erstreckte sich ein 90 Meter langer Hallenbau, der wahrscheinlich zu Versammlungen der Burgbewohner diente. Der kleine See, den die sogenannte Libusa-Quelle mit Wasser versorgte, wurde in dieser Zeit zu einem 70 Meter langen Wasserreservoir erweitert.
Nach dem Niederbringen von Alt-Koschim, der Sitzungsburgstätte der mächtigen Sletschaner Herzogen, und nach dem Niedergang von Koschim als der wichtigsten Burg der Djepoltitzen, eines Nebenzweigs der Pschemisliden, entstand auf dem gegenüberliegenden Ufer des Flusses Koschimka ein drittes Koschim, die königliche Stadt. Höchstwahrscheinlich Wenzel I. oder sein Sohn Pschemisl Otakar II. Schenkten sächsischen Kolonisten 40 Hufen Boden. Es wurde eine neue Stadt nach einem genauen Plan aufgebaut. Ein umfangreicher Ring bildete ein Zentrum, aus dem vier Hauptstraßen in vier Himmelsrichtungen ausliefen. In der südwestlichen Ecke entstand die Pfarrkirche des heiligen Stephans. Darunter lag ein kleiner Geflügelmarktplatz, von dem aus eine kleine Gasse zum Fluss Koschimka führte. An anderen Stellen entstanden weitere kleine Marktplätze, der Gänsemarkt und der Töpfermarkt mit weiteren engen Gassen. Die westliche Seite der Siedlung bildete ein umfangreicher Komplex der Zisterzienserpropstei. Die ganze Stadt wurde durch eine doppelte Stadtmauer, einen Graben und einen Wall geschützt. Von dieser Befestigung ist das Prager Tor bis heute erhalten geblieben.
Die deutschen Kolonisten, die aus dem Elbegebiet stammten und die Sprache der dortigen Slawen kannten, wurden in dem neuen, rein tschechischen Milieu rasch tschechisiert. Zu ihren deutschen Familiennamen fügten sie häufig tschechische Namen hinzu, Václav, Janko und andere. Interessant ist, dass im Laufe von Jahrzehnten die Landwirtschaft die wichtigste Beschäftigung der Stadtbewohner darstellte. Das Handwerk spielte erst die zweite Rolle und auch die Handwerker bemühten sich, ein Stück Feld oder Garten dazu zu kaufen oder zumindest zu mieten.
Bereits im frühen Mittelalter wuchsen in Koschim bedeutende kirchliche Baudenkmäler heran. Der Zisterzienserorden hatte hervorragende Baumeister, die auch den städtischen Stephansdom entwarfen. Es handelt sich um eine interessante, dreischiffige, romanisch-gotische Basilika mit zwei mächtigen Türmen an den Seiten. Der wertvollste Teil des Doms ist die unterirdische Kapelle unter dem Hauptchor, die den Namen Kateschinka trägt. Sie hat eine achteckige Form. Aus dem Zentralpfeiler erheben sich die Gewölberippen, die einen achtzackigen Stern bilden. Experten zufolge handelt es sich um das älteste bekannte Gewölbe dieser Art außerhalb Englands.
Neben dem Dom erhebt sich noch ein Turm, ein ursprünglich gotischer Glockenturm, der 1570 vom italienischen Meister Philipp umgebaut wurde. Ursprünglich befanden sich im Turm fünf Glocken. Nur noch zwei davon sind heute erhalten. Interessant ist aber, wie sie hängen, nämlich umgekehrt als gewöhnlich mit dem Klöppel oben.
Dramatische Ereignisse in der Geschichte der Stadt brachten die großen Kriege des 15. und des 17. Jahrhunderts. Während der Hussitenkriege spielte Koschim eine bedeutende politische Rolle. 1419 erklärte es den protestantischen Pragern den Krieg. Als jedoch die Prager das nahe Český Brod eroberten und die dortigen Bewohner blutig bestraften, schlossen sich ihnen die erschrockenen Koschimer an. Erst nach der Niederlage der Hussiten in der Schlacht bei Lipany erklärte die Stadt wieder dem Kaiser Sigmund ihre Gehorsamkeit.
An der königlichen Seite stand Koschim unter Georg von Podiebrad und Wladislaw II., der die Stadt sogar dreimal persönlich besuchte und während seines dritten Besuchs köstlich bewirtet wurde. Koschim erlebte damals einen großen Aufschwung, erhielt die Bestätigung seiner früheren Privilegien und erweiterte sie um zusätzliche Rechte. Die Blütezeit wurde jedoch durch den Dreißigjährigen Krieg beendet. Die Kriegsgebühren sowie Plünderung, Pest und katastrophale Brände hatten zur Folge, dass noch 17 Jahre nach dem Kriegsende jedes vierte Haus in Koschim in Trümmern lag. Von den Bürgern überlebten nur 45 Familien.
Erst im 18. Jahrhundert hat sich die Stadt teilweise erholt. Mit großer Freude wurde die Rückgabe der Stadtprivilegien durch Kaiser Karl VI. Begrüßt. Sie konnten jedoch nicht mehr dazu beitragen, der Stadt erneut zu ihrem ehemaligen Wohlstand und zu ihrer früheren Bedeutung zu verhelfen. Heute ist Goschim eine ruhige Kleinstadt. Die Touristen besichtigen dort vor allem die Stephanskirche und das Museum im ehemaligen Rathaus. Danach ist es empfehlenswert, in die nahe Umgebung aufzubrechen. Erstens zu dem Hügel, auf dem sich Alt-Goschim erstreckte, und zweitens in das Freilichtmuseum hinter der Stadt, das einen schönen Komplex der Volksarchitektur bietet. Davon haben Sie aber von uns schon letztes Mal gehört. Heute haben wir noch eine Quizfrage für Sie. Wie viele Zentren hatte Goschim in der Vergangenheit? Von wie vielen Goschims haben wir heute gesprochen? Unsere Adresse: Radio Prag, Vinohradská 12, 120 99, Prag 2.
Die richtige Antwort auf unsere letzte Quizfrage lautete: Die Gründung des Freilichtmuseums in Goschim wurde durch den Bau einer Talsperre auf dem nahen Fluss Schilivka angeregt. Mit einem Radioempfänger, einem Bildband und einer Reisetasche werden belohnt Andreas Konopka aus Benz, Rolf Baye aus Düsseldorf und Bernd Bickelhaupt aus Seeheim-Jugenheim.
Und das ist wirklich schon alles. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf ein Wiederhören. Am Mikrofon waren
Tobias Troll
und Marketa Maurova.
Damit, verehrte Hörerinnen und Hörer, sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Aus dem Prager Studio verabschiedet sich von Ihnen Silja Schultheis. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Radio Prag, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.